Wir hören auf den Text für die Predigt, und zwar den finden wir im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel, die Verse 18 bis 28. Und dem Johannes berichteten seine Jünger über dies alles. Zum Verständnis, der Jesus hat viele Wunder getan. Unmittelbar vor unserem Text hat er einen jungen Mann vom Tode auferweckt. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herbei und sandte sie zum Herrn und ließ ihm sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt dir sagen: Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Als aber die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu den Volksmengen über Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen anzuschauen? Ein Rohr vom Wind hin und her bewegt? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Ein Menschen mit weichen Kleidern angetan. Siehe, die in herrlicher Kleidung und in Üppigkeit leben, sind an den königlichen Höfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Dieser ist es, von dem geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Denn ich sage euch, unter den Frauen geboren ist keiner größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er.
Johannes war ein Nachfahre von Aaron. Sein Arbeitsplatz als Priester wäre somit eigentlich im Tempel gewesen. Tiere opfern, räuchern und was da sonst noch alles zu tun war. Gott aber hatte einen anderen Auftrag für ihn: Predigen, draußen in der Wüste. Ging man zu ihm hinaus, sah man einen Mann, der war gekleidet wie einst Elia, mit einem Fellmantel und mit einem Ledergürtel. Unwillkürlich wurde man bei seinem Anblick erinnert an das, was steht beim Propheten Maleachi: Bald kommt zu seinem Tempel der Herr, den er sucht. Wer aber wird bestehen können, wenn er erscheint? Siehe, ich sende euch Elia, damit er vor mir hier den Weg bereite. Und Johannes predigte, dass dieser Moment, auf den ganz Israel wartete, jetzt da war. Er predigte: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Zitate aus dem Propheten Jesaja. Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Johannes muss sehr eindrucksvoll gepredigt haben, denn die Menschen kamen massenhaft, haben ihre Sünden bekannt und ließen sich von ihm taufen. Auch die Pharisäer kamen und die vornehmen Priester, weil es in war, und wollten sich taufen lassen. Johannes, aber ihre Sünden wollten sie nicht bekennen. Johannes hat sie wieder weggeschickt. Zuerst wüst beschimpft, er schrien ihr Schlangenbrut und hat sie wieder weggeschickt. Also schon ein Typ. Und da war noch einer, der hat auch keine Sünden bekannt, aber wollte trotzdem getauft werden. Gott hat zu Johannes gesagt, du es, das ist er. Als der Mann wieder heraufstieg aus dem Wasser, kam eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Nachdem Johannes Jesus getauft hatte, hat er nicht mehr lange gepredigt. Er hat sich mit den falschen Leuten angelegt und deshalb sitzt er jetzt im Gefängnis. Und je länger er da sitzt, desto unruhiger wird er. Allen hilft er, mich hat er vergessen. Und er schickt zwei von seinen Leuten zu Jesus und lässt ihn fragen, ja, bist du der? Bedeutung liegt auf dem Du, der da kommen soll und nennt dich Gerechtigkeit schaffen oder müssen wir auf einen anderen warten? Und der Herr lässt ihm eine zweifache Antwort ausrichten. Geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde hören, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das sind Dinge, die kann nur der Messias tun. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Geschwister, Gottes Wort an uns kann manchmal hart sein. Aber immer ist es heilsam für uns. Bald darauf wurde Johannes umgebracht. Die Leute sollen die Rüge, die der Herr da dem Johannes öffentlich erteilen musste, aber nicht falsch verstehen. Deshalb erinnert Jesus sie jetzt, nachdem die Boten weg sind, an den großartigen Dienst, den dieser Mann noch bis vor ein paar Wochen geleistet hat. Er beschließt seine Lobrede auf seinen treuen Freund mit den Worten, unter den von Frauen geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und dieses Wort, Geschwister, wollen wir jetzt versuchen, annähernd zu verstehen. Es ist ein gewaltiges Wort. Wir können dieses Wort aber nicht verstehen. Wir tun uns schwer mit der ganzen Bibel, wenn wir nicht wissen und vor Augen haben, dass die Geschichte des Glaubens von Adam bis heute nicht linear verläuft, wie die Rolltreppe im Supermarkt. Es geht so unmerkbar nach oben, du stellst dich drauf und fährst nach oben, sondern die Geschichte der Bibel, des Glaubens, verläuft in Abstufungen. Wie die Stufe daneben, daneben ist die Treppe. Hier ist die Rolltreppe und daneben ist die normale Treppe in Stufen. So verläuft die Geschichte des Glaubens. Und wenn wir uns von Paulus belehren lassen, der behandelt dieses Thema im Galaterbrief, dann gibt es drei Zeitalter, die sich, was die Ordnung anbelangt, unter der der Gläubige jeweils lebt, sehr stark voneinander unterscheiden. Die schauen wir uns jetzt an. Die erste geht von der Vertreibung aus dem Paradies, 1. Mose 4, bis zur Ankunft Israels am Berg Sinai, 2. Mose 19. Während dieser Zeit gab es noch kein Gesetz, das die Beziehung des Gläubigen zu Gott und zu seinen Mitmenschen geregelt hätte. Abgesehen vom Verbot, Blut zu vergießen und von der Todesstrafe für Mord ab der Sintflut, sowohl vom Gebot, alles Männliche am achten Tag zu beschneiden, ab Abraham, lebte der Gläubige einfach nach seinem Gewissen. Und wenn Gott ihm einen persönlichen Befehl gab, was eher selten vorkam, zum Beispiel, bau dir eine Arche oder verlass dieses Land und geh in eines, das ich dir zeigen werde, dann tat er es. Deshalb, weil es nur diese paar Gebote gab, die für einen gottesfürchtigen Menschen kein echtes Problem darstellten, lesen wir zwischen 1. Mose 4 und 2. Mose 19 auch nie, dass Gott zornig gewesen wäre über einen Gläubigen oder über das Volk Israel. Fast nie. Ausgerechnet Mose hätte es beinahe getroffen. Eines Tages lesen wir, trat der Herr ihm entgegen und wollte ihn umbringen. Mose hatte vergessen, seinen Sohn zu beschneiden. Seine Frau jedoch, geistesgegenwärtig, hat schnell einen scharfen Stein genommen und hat die Sache in Ordnung gebracht. Also von dem mal abgesehen, muss man sagen, ein relativ ungebundenes Leben, das der Gläubige während dieser Zeit geführt hat. Paulus sagt im Römerbrief, wo kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Römer 4 und Römer 5 fügt er hinzu, bis zum Gesetz am Berg Sinai war zwar Sünde in der Welt, Sünde wird aber nicht zugerechnet, weil kein Gesetz da ist. Auf diesem Grundsatz beruhen alle Rechtsprechungen dieser Welt. Artikel 25 der italienischen Verfassung sagt, niemand darf bestraft werden, außer Kraft eines Gesetzes, das vor der Ausführung der Tat in Kraft getreten ist. Diese Idylle, nennen wir sie mal so, ist je zu Ende gegangen am Sinai, wo ganz viele Gebote neu dazukamen. Und gleich war es vorbei mit der Herrlichkeit. 3000 Menschen mussten sterben an einem Tag, weil sie das zweite Gebot übertreten hatten. Du sollst dir kein Götterbild machen. Das Gesetz bewirkt Zorn, sagt Paulus im Römerbrief. Frage, wieso hat Gott Israel dann unter dieses Gesetz gestellt, wenn es so stressig war? Das Gesetz, sagt Paulus im Galater, war unser Erzieher auf Christus hin. Damals wurde ein Knabe aus vornehmem Hause ab einem bestimmten Alter der Hand eines Erziehers übergeben, der den Auftrag hatte, ihn streng zu erziehen. Ähnlich wie heute noch an den vornehmen Königshäusern. Wir können uns jetzt nicht damit beschäftigen, was Israel während dieser Zeit des Gesetzes alles hätte lernen sollen. Ich lese aus dem Galater, wie Paulus das beschreibt. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Wenn wir das zusammenfassen, dann bedeutet das Gesetz war also von Gott bestimmt als zeitweilige Ordnung für Unmündige, die eines Tages erben sollten. Die Schulzeit, 6 bis 18. Dieses Zeitalter, sagt Lukas, endet mit Johannes dem Täufer. Lukas 16, Vers 16, leicht zu merken. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Im Galater beschreibt Paulus diesen Übergang vom zweiten ins dritte Zeitalter so. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt, damit ist das Gesetz gemeint, versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Jesus hat uns, nicht uns, aber die Juden damals, vom Gesetz losgekauft. Wir gehören jetzt ihm und leben nach seiner Ordnung, einer Ordnung für Volljährige. Soweit diese drei Zeitalter. Wir haben jetzt ein bisschen einen Exkurs gemacht, aber es ist notwendig, um das Folgende zu verstehen. Mit ihren drei verschiedenen Ordnungen. Es wäre schlimm ausgegangen, wenn jemand, nachdem das Gesetz gegeben wurde, noch gelebt hat, wie man vorher gelebt hat. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Frage. Nach welcher Ordnung hat denn Jesus eigentlich gelebt? Ich meine, er hat 30, weil geboren wurde er noch unter Gesetz. Das ist schon klar. Er wurde beschnitten und ja, seine Eltern haben ihn dementsprechend erzogen. Aber ab 30 nach welcher Ordnung hat er gelebt? Nach der neuen, die er gepredigt hat, oder noch nach der alten? Nehmen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen Zeit. Jesus muss man nämlich verstehen. Darin besteht ein guter Teil von unserem Leben. Manche sagen, er hat noch nach der alten Ordnung gelebt, weil es heißt, gleich in der Bergpredigt sagt er das, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Folglich hat er auch nachher noch, bis zu seinem Tod, nach dem Gesetz streng gelebt. Gott war es nämlich wichtig, dass zumindest einer dieses Gesetz, das er ja selbst gegeben hatte, sich strikt nach alle Gebote hält, bis zum Schluss. Jetzt ist das passiert und jetzt ist er zufrieden. Vordergründig betrachtet klingt diese Erklärung plausibel. Das Problem ist nur, in den vier Evangelien findest du nicht eine klitzekleine Spur von diesem alttestamentlichen, gesetzlichen Jesus. Also muss das mit dem Erfüllen wohl anders zu verstehen sein. Ja. Geschwister, Jesus hat das Gesetz erfüllt auf zweierlei Art und Weise. Alle Gebote, die mit dem Herzen des Menschen zu tun haben, hat er ohne Ausnahme auf ein höheres Level gebracht. Auch die 10 Gebote. Zum Beispiel das 6. Das ist das nächste Wort, was er sagt. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, durch Mose, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich dagegen sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, eine Sache, die im Herzen passiert, der soll dem Gericht verfallen sein. Siebtes Gebot. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich dagegen sage euch, wieder geht es um eine Sache, die im Herzen stattfindet, lange vor der eigentlichen Tat. Alle Gebote, die mit dem Herzen zu tun haben, waren vor Jesus nicht vollständig. Am deutlichsten sieht man das bei der Ehescheidung. Jesus sagt, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat Mose euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Ich dagegen sage euch, geht jetzt nicht mehr. Die Gebote, die mit dem Herzen zu tun haben, hat Jesus erfüllt, wie man ein Gefäß ausfüllt, das vorher nicht ganz voll war. Die Gebote hingegen, sagen die Evangelien, die mit dem Herzen nichts zu tun haben, hat Jesus schlicht und einfach nicht mehr gelehrt und sich auch nicht daran gehalten. Weil sie lediglich die Funktion gehabt hatten, symbolhaft auf verschiedene Aspekte der Erlösung hinzuweisen. Jetzt, wo der Erlöser da ist, haben diese Symbole ausgedient. Paulus, das sind wieder beim Galater, gebraucht wenig schmeichelhafte Worte für diese überholten Vorschriften, die aber jüdische Kreise bei den Galatern unbedingt wieder einführen wollten. Er sagt, was wendet ihr euch wieder zu diesen schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ihr fürchtet euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Es war Jesus allerdings wichtig, seine Landsleute, die vorher ja immerhin 1500 Jahre diese Dinge penibel einhalten mussten, möglichst nicht vor den Kopf zu stoßen bei diesem Wechsel. Die Nichtjuden, für die der Glaube etwas total Neues war und die hatten mit dem Gesetz vorher nichts zu tun, hat er später Paulus beauftragt, sollten damit erst gar nicht in Kontakt kommen. Bei seinen Landsleuten hingegen, so seine Strategie, sollte das Gesetz, das vielleicht hinkt ein bisschen, ausschleichen, sagt man in der Medizin. Was veraltet ist und sich überlebt hat, ist sowieso dem Verschwinden nahe, heißt es in Hebräer. Schauen wir uns jetzt ein paar interessante Beispiele an, wie Jesus diese nicht einfache Mission bewerkstelligt hat. Wie er sich verhielt, wenn er mit diesen Geboten konfrontiert wurde. Beginnen wir gleich mit einem sehr schönen Beispiel, Matthäus 17, ab Vers 24. Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Doppeldrachmen zu Petrus und sprachen, zahlt euer Lehrer nicht die Doppeldrachmen? Er sagt, doch, war überrascht. Und als er in das Haus eintrat, kam Jesus ihm zuvor und sprach, was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Da er aber sagte, von den Fremden, sprach Jesus zu ihm, demnach sind die Söhne frei, damit wir ihnen aber kein Ärgernis geben. Geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt, öffne sein Maul und du wirst einen Stater finden. Den nimm und gib ihnen für mich und dich. Die Doppeldrachme war eine Steuer, eine Kopfsteuer, die Mose im Gesetz vorgesehen hatte, damals noch in einer anderen Währung, für die Instandhaltung des Heiligtums, erst die Stiftshütte und dann der Tempel. Wir sehen, wie Jesus als Sohn darüber steht. Und auch Petrus, der ist ja auch, gehört auch zur Familie jetzt. Wie er aber kein Ärgernis bereiten will. Wir haben gedacht, das wäre schön, wenn er mit dem gleichen System auch diesen Saal abbezahlen könnte. Wer Fischer ist unter uns, geht hinaus, wirft eine Angel, nimmt den ersten Fisch, der raufkommt in seinen Mund und dem Inhalt gehen wir zur Bank. Ein weiteres Kapitel bei Mose waren die vielen Speiseregeln. Es gab reine Speisen und unreine. Jesus hat sie alle für rein erklärt, steht in Markus 7, Vers 19, mit der Begründung, dass das Essen nicht ins Erz hineingeht, sondern lediglich in den Bauch und von da hinaus in die Latrine. Das heißt aber nicht, dass er, um dieses neue Denken jetzt zu forcieren, Schweinefleisch gegessen hätte. Als drittes und letztes Beispiel habe ich mir gedacht, die Sache mit den Festtagen, von denen Paulus spricht die Festtage vom 3. Mose 23. Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Was den Sabbat anbelangt, sagt Johannes in 5, Vers 18, hat er ihn aufgelöst. Mit der Begründung, mein Vater hält auch keinen Sabbat. Der Hintergrund ist der, dass durch den Sündenfall Gott aus der Ruhe gerissen wurde und seitdem ist er ständig am Arbeiten ohne Unterbrechung. Stellt euch vor, mein Vater müht sich ab jeden Tag, an diesem Tag auf, und ich liege auf der faulen Haut. Ich bin der Herr des Sabbats, sagt er an einer anderen Stelle. Ich habe Vollmacht zu entscheiden, was ich auch an diesem Tag mache und was ich nicht mache. Versucht das dezent zu machen möglichst, aber er hat sich nicht in dieses Korsett hineinbegeben. Und als seine Brüderin drängt, ich denke, wir haben diese Szene vor Augen aus Johannes 7, mit ihnen, die vom Gesetz vorgeschrieben, es war vom Gesetz vorgeschrieben, 8 Tage zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu gehen, ging er nicht mit. Sie haben ihn gedrängt, aber er ging nicht mit. Geht ihr hinauf zu diesem Fest, sagt er. Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Das Laubhüttenfest ist eines von den 3 Festen im jüdischen Festkalender, deren Erfüllung noch aussteht. Und Jesus wird dieses Fest erfüllen mit anderen bei seiner Wiederkunft, die in der ersten Jahreshälfte, vom ersten Monat an bis Pfingsten, vom Passa bis Pfingsten, hat er bereits erfüllt. Die anderen wird er erfüllen, wenn er wiederkommt. Er ist dann übrigens später doch hinaufgegangen nach Jerusalem, weil er dort an einem bestimmten Tag etwas ganz Spezielles vorhatte, aber nicht wegen der Vorschrift, die Mose gegeben hatte. Ich denke, es ist klar, dass dieser Jesus für die bis dahin für die Bewahrung und die Auslegung des Gesetzes sich verantwortlich gefühlt hatten, eine große Herausforderung darstellt. Das muss man verstehen. Einerseits tat er große Wunder und lehrte mit einer Vollmacht, die sie nicht hatten, die sie nicht kannten. Andererseits sollten all diese Zeremonien und Rituale, auf denen teilweise ihr Berufsbild aufgebaut war, man denkt an die Priester, sollte auf einmal alles nichts mehr sein. Und die Regeln, die sie sich zusätzlich zum Gesetz noch ausgedacht hatten, damit das Volk nicht lax wird, hat er verrechtlich Menschengebote genannt. Außerdem hat er sie öffentlich als Heuchler bezeichnet. Weil sie hatten sich schlaue Klauseln ausgedacht, mit denen sie glaubten, das Gesetz umgehen zu können. Ein Zusatzgesetz für Eingeweihte. Schwor jemand beim Gold des Tempels, musste er seinen Schwur halten. Schwor jemand hingegen nur beim Tempel allein, dann war er nicht gebunden. Dann konnte er halten oder konnte es auch sein lassen. Das war die Regel. Kann nun einer von diesen Leuten zu Jesus, um mit ihm über das Gesetz zu diskutieren, klar, über was sollten sie sonst diskutieren, dann hat Jesus unterschiedlich reagiert, je nachdem, mit welchem Menschen er es zu tun hatte. Kam jemand, um ihn mit einer Frage über das Gesetz zu fangen, dann hat er ihm eine Lektion erteilt. Er hatte kein Verständnis dafür, dass jemand die Schriften kannte, die von ihm sprechen, ihn hörte und seine Wunder sah und die jetzt kommt und die ihm eine Falle stellen will. Hat er kein Verständnis. Kam jemand in aufrechter Absicht und wollte reden über das Gesetz, dann hat er sich darüber gefreut und er hat seinen Blick gelenkt auf das Wesentliche im Gesetz, und das ist die Liebe. Aber er hatte nicht automatisch jetzt eingeweiht in alle Geheimnisse von seinem Reich, was er alles wusste. Jetzt hat er ein feines Gespür gehabt, wem er wie viel anvertrauen konnte. Einmal kam einer, das hat Jesus gleich gemerkt, der ist reif für das Reich. Dem sage ich jetzt alles. Und damit wollen wir schließen. Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht, um nicht gesehen zu werden, und sprach zu ihm: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es geht überhaupt nicht dahin, auf was vielleicht Nikodemus diskutieren wollte mit ihm. Er sagt: Lieber Nikodemus, ab jetzt geht's anders lang. Nikodemus versteht nicht. Soll der Mensch etwa in den Leib seiner Mutter wieder hineingehen und noch einmal geboren werden? Jesus erklärt ihm auch: Nikodemus, es geht nicht um eine natürliche Geburt. Was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Da kannst du auch 3-4 Mal geboren werden, das bringt nichts. Sondern um eine übernatürliche von Gott her. Wie er prophezeit hat, durch den Propheten Hesekiel: Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt. Durch den in euch wohnenden Geist von mir. Ja, Nikodemus steht immer noch auf dem Schlauch. Ja, ja, wie soll das praktisch geschehen? Ich erkläre das jetzt mit meinen Worten. Jesus sagt: Schau, Gott liebt die Menschen. Er ist aber heilig und deshalb zornig über die Sünde. Um seinen Zorn zu beseitigen, braucht es ein Opfer. Jemand ohne Sünde, sage ich das immer mit meinen Worten jetzt, der sein Leben hingibt für die gesamte Menschheit. Dieser eine bin ich. Dann, wenn Gott die Sünden vergeben hat, ist der Weg frei, dass er auch seinen Geist dem Menschen jetzt geben kann, der ihm beisteht, in seinen Ordnungen zu leben. So sehr, der bekannteste Vers in der Bibel, hat Gott die Welt geliebt, als er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Geschwister, kein Wunder. Ich denke, nachdem ich das alles erzählt habe, könnte es ein bisschen hineinfühlen in die Zeit damals, dass die Menschen damals, die müde waren vom harten Leben unter dem Gesetz, mit Gewalt hineingedrängt haben in diese neue Königsherrschaft Gottes, wie Jesus sie nennt. Unter so einem König lebt es sich gut, haben wir schon gehört heute. Besser, als wenn ich mein eigener König bin sogar. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich kenne die meinen kennen mich. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Amen.